So, guten Morgen. Gibt es ein paar Minuten, mich warm zu reden. Ich habe auch kein neues Interpretationsmuster anzubieten. Vielleicht zu unserem letzten Treffen. Es ist irgendwie so, dass die Rebellion der Produktivkräfte geht weiter, zügig voran, nimmt dann Fahrt und Tempo zu. Das, was wir letztes Mal besprochen haben, vier zentrale Ideen, was wir hier vertreten haben, wie wir hier darauf antworten sollen, bleiben wichtig. Zur Erinnerung, die Arbeiterbewegung soll dafür kämpfen, dass die Staatsschulden gestrichen werden, dass die Banken und Konzerne verstaatlicht werden unter Kontrolle der Arbeitnehmer und Konsumenten, dass man diesen Bankensektor zusammenfasst zu einer Nationalbank, die quasi als Planungszentrum der Ökonomie fungiert. Und das Vierte, was uns wichtig ist, hier zu betonen, dass einfach jede Idee, dass es hier einen nationalen Ausweg geben könnte, der sowohl von rechts als auch von links vertreten wird, völlig entgegen dem kapitalistischen Akkumulationsregime der letzten Jahrzehnte zuwiderläuft. Und dass wir daher eindeutig für eine internationalistische Perspektive einstehen. Ich glaube, die Diskussion darüber geht weiter. Müssen wir weiter führen. Es ist also bei einer Diskussion in Wien hat ein Genosse gemeint, dass dieses Übergangsprogramm recht hoch ansetzt, dass man vielleicht hier tiefer ansetzen müsste, zum Beispiel mit der Frage der Löhne oder Gewerkschaftsdemokratie. Ja, hier gibt hier nochmal die Möglichkeit, das zu verfeinern, darum stelle ich das am Anfang meiner Ausführungen. Was ist eigentlich passiert, seit wir uns das letzte Mal getroffen haben? Es ist der EU-Gipfel, erinnert euch zurück, wo die große Lösung präsentiert worden ist, ist geplatzt. Also, ich meine, es hat schon ein paar Beschlüsse gegeben, die sogenannten Sixpack-Beschlüsse, was in Wirklichkeit die größte Reform des Euros seit seiner Einführung darstellt oder der Eurozone. Wo es in Wirklichkeit insbesondere darum geht, dass halt diese Schuldenbremsen vorbereitet worden sind und Durchgriffsrechte von Brüssel auf nationale Parlamente, Regierungen, Budgets beschlossen worden sind. Allerdings muss man natürlich klar sagen, dass alle diese Sachen zu wenig, zu spät ist. Dass diese Sachen, also dass die Politik hier der Entwicklung, der ökonomischen Entwicklung völlig hinterherhinkt. Die Idee ist mittlerweile aufgekommen, dass man eine Bazooka braucht, um, ja, ich weiß auch nicht, um den Euro zu töten, nein, um die Bedrohung des Euros irgendwie zu töten. Die hat man sich geschaffen mit dem ESFS. Allerdings gibt es keine Munition dafür. Also, das ist alles geplatzt. Also, die Idee, erinnern wir uns zurück, 400 Milliarden und die werden dann gehebelt auf 1000, 2000, wie auch immer, so dass jeder Spekulant irgendwie weiche Knie kriegt vor der Feuerkraft der europäischen Finanzinstitutionen. Ja, es ist so, man kriegt dieses Grundkapital einfach nicht zusammen. Alle haben abbunken. Der Uschi Tauer hat gesagt, Dankeschön, die Dirndl-Vorführung am Attersee hat mir total gut gefallen, aber ich gebe irgendwie da kein Geld dafür her. Die arabischen Staatsfonds, die norwegischen Staatsfonds haben gesagt, danke für die Einladung, aber wir möchten, also sie treiben einfach dieses Eigenkapital nicht auf. Geschweige denn, ja. Geschweige denn, dass es jetzt was zu hebeln gäbe. Jetzt Politisch, wir haben ja immer diskutiert, dass Deutschland hier einen Alleingang machen wird. Was in den letzten Wochen passiert ist, dass es sehr deutlich ist, dass die deutsche Bourgeoisie sich mehrheitlich entschieden hat, auf jeden Fall mit den Franzosen, die Franzosen im Boot zu behalten. Aus historischen Gründen, das ist ja die ganze Geschichte der EU, es ist ja natürlich klar, die Geschichte der EU, das ist die Achse Deutschland-Frankreich. Und es gibt einfach natürlich sehr viele. Es ist hier natürlich klar, dass es hier natürlich nicht diesen reinen Hartwährungs-Euro geben wird, sondern dass man die Franzosen auf jeden Fall drinnen behalten will, weil sonst einfach jedem klar ist, dass Europa von deutscher Hand alleinig regiert wird. Und man muss hier trotz der ökonomischen Schwäche Frankreichs, die einfach an allen Kennziffern ist, abzulesen ist, von der Produktivitätsentwicklung, Handelsdefizite, ein hohes Budgetdefizit, Unfähigkeit, den Arbeitsmarkt zu flexibilisieren. Trotz aller dieser Kennziffern, die eigentlich Frankreich prädestinieren würden, quasi so einen Südeuro anzuführen, werden natürlich ignoriert, um einfach diese Achse aufrechtzuerhalten. Einfach aus historischen Erfahrungen heraus, Deutschland, Frankreich muss einfach gemeinsam gehen. Daher werden sie da Kompromisse machen. Aber wie weit das die gehen werden, das ist noch nicht ausgematcht. Wenn man Sarkozy und Merkel anschaut, also da kommt man sich vor wie ein Paartherapeut teilweise. Also es ist einfach klar, dass es trotz dieses politischen Willens halt schwierig ist, das zusammenzuzimmern. Und die Idee ist jetzt halt, dass sie es wieder mal probieren und die nächste große Rettungsaktion findet jetzt halt im Jänner statt. Ja. Und interessant ist, dass die Idee halt ist, offensichtlich, dass Deutschland und Frankreich quasi einen bilateralen Vertrag machen zu diesem ganzen Euro und dass dann Länder irgendwie beitreten können. Hier umgeht man irgendwie die EU-Institutionen etc., die einfach nichts Schnelleres ermöglichen. Inhaltlich sind die zwar immer noch knopfspitz, also Sarkozy sagt halt, ja, wir müssen uns halt Zeit lassen verstehen, wir müssen uns zuhören, also das ist recht absurd. Faktum ist einfach, dass es hier zwar unterschiedliche Konzepte gibt. Die Deutschen, die wollen einfach diese Hartwährungspolitik fortführen und die Franzosen sind aus politischen Gründen dafür, dass man halt Europa integriert, dass man die Schuldenpolitik weiter finanziert. Ja, der nächste Anlauf, ich würde sie irgendwie bei der These belassen, dass die Märkte ein anderes Tempo gehen. Und dass es nicht möglich sein wird, in den nächsten Wochen und Monaten das Ganze einzufangen. Was auch interessant ist, in den letzten Wochen passiert ist, dass die Demokratie, wenn man so will, auf Urlaub geschickt worden ist, in einigen europäischen Ländern, also Griechenland und Italien. Es ist immer wieder diskutiert worden bei uns, ob der Bonapartismus schon vor der Tür steht. Ich glaube, man kann das jetzt nach diesen Erfahrungen klar mit Nein beantworten, wenn man sich zurück überlegt, wie knopfspitz das Ganze gestanden ist in Griechenland. Aber es ist nicht das Militär auf der Straße, sie haben nicht das Parlament aufgelöst, sondern sie haben diese verschiedensten Winkelzügen, die es halt die Demokratie bietet, einfach gestretched und ausgenutzt, was nur geht. Also, indem sie so Subkomitees und Unterschriften und etc. und einfach einen ungewählten Kerl an die Spitze gebracht haben, genauso wie auch in Italien. Aber wer im aktuellen Funke das zur Genfer Sanierung gelesen hat, also das ist nichts Neues. Also als die Genfer Sanierung war, sind genau also ist de facto das österreichische Parlament ausgehebelt worden, sind andere so parlamentarische oder nicht parlamentarische Gremien geschaffen worden, um diese Auflagen die dem österreichischen Bankrott hier gefolgt sind, einfach durchzusetzen. Bonapartismus ist erst später gekommen, nämlich 11 Jahre später, 1934. Das heißt, die Tendenzen sind irgendwie klar. Es ist klar, dass das politische, dass diese, also in der Financial Times ist gestanden, weniger Demokratie, mehr Reformen. Um das geht es denen. Aber es wird jetzt noch nicht die entscheidende Frage gestellt von der Bourgeoisie und auch nicht von der Arbeiterklasse. Was auf ökonomischer Ebene sehr interessant ist, dass es zu einer Verschiebung der Kapitalströme gekommen ist in diesem Jahr. Also das ist ein Prozess, der schon länger offensichtlich passiert, aber ihr wisst eh, Statistiken brauchen immer gewisse Zeit. Es ist sehr interessant, dass offensichtlich US-Fonds Geld aus Europa abziehen. Und zwar gar nicht so wenig. Also die haben Anfang des Jahres 642 Milliarden Dollar hier gehabt, also US-Geldmarktfonds. Und seit früher haben die 42% zurückgezogen, zurück in die USA. Was Ähnliches ist die Woche aufkommen, dass europäische Banken, um sich zu refinanzieren, zurückziehen aus den Schwellenmärktenländern, also Lateinamerika, Asien. Und in Europa hat Österreich hier ganz eine spezifische Sache. Habt ihr es mitgekriegt, die Debatte, dass die Raiffeisen sich aus einigen Märkten zurückziehen will. Aber nicht nur das. Es ist so, dass vermittels des Gesamtkapitalisten des Staates, also Finanzmarktaufsicht und NB, Nationalbank, quasi den Banken auferlegt worden ist, dass also die Kapitalströme von österreichischen Banken nach Osteuropa quasi gekappt werden und dass diese Tochtergesellschaften sich selbst finanzieren müssen. Also durch Heidenlagen, die sie dort lukrieren. Das ist in Wirklichkeit eine protektionistische Maßnahme. Es ist so, muss man sich vorstellen, wie wenn ein Schiff leck gelaufen ist, dass man einfach die Schotten dicht macht. Einfach dieser Sektor wird überschwemmt, aber man hofft, dass das ganze Schiff da nicht untergeht. Es ist zwar irgendwie blöd für die Matrosen, die in diesem Sektor sind, aber es zählt irgendwie die Ratio halt. Lieber gehen ein paar drauf, als dass wir alle gemeinsam sinken. Und genau dieser Mechanismus ist losgelöst worden. Also wenn man so will, wenn man das von den Finanzmärkten anschaut, gibt es natürlich eine klare Deglobalisierung im Zuge dieser Krise. Das heißt, alle klassischen Sachen, was in einer kapitalistischen Krise passieren, finden einfach hier vor unseren Augen statt. Es ist ja halt klar, dass einige Länder tief dunkeln wird, politisch, ökonomisch. Ich meine, wir werden auf jeden Fall wieder negatives Wachstum in den Krisenländern Griechenland, Portugal, Spanien und so haben. Aber es wird jetzt auch so Länder wie also Ungarn und Slowenien werden nächstes Jahr in die Rezession schlittern, also für Ungarn lautet die Prognose, nein, für Slowenien lautet die Prognose minus 2 bis 0%. Für Ungarn ist sie noch schlechter. Das heißt, in unmittelbarer Nachbarschaft, wichtige Märkte für das österreichische Kapital, wird es einfach dunkeln in den kommenden Monaten. Und was auch ganz klassisch ist, also wenn man ganz Europa anschaut, es ist hier einfach klar, dass es dem Kapital nicht nur darum geht, jetzt die Staatsfinanzen zu stabilisieren, sondern es finden einfach deutliche Angriffe auf den Lebensstandard statt. Und zwar nicht nur über Transferzahlungen, Pensionen etc., sondern Sachen, die übers Budget laufen, sondern es gibt einfach hier am Land nach dem anderen, wird versucht, Lohnkürzungen durchzusetzen. Es ist in Griechenland der Fall, was man in den Artikel der griechischen Genossen gelesen hat. Streik in einem griechischen Stahlwerk. Die haben eigentlich der schlechten Konjunktur in Griechenland getrotzt, die ihre Produktionsmargen raufführen können, aber die wollen jetzt trotzdem eine 40-prozentige Lohnreduktion durchführen. Das gleiche will Fiat durchziehen in Italien. Und der Generalstreik in Portugal diese Woche war ein wichtiges Thema. Also quasi, dass die Arbeitszeit um eine halbe Stunde verlängert wird bei gleichbleibendem Lohn, dass den öffentlich Bediensteten 13. und 14. Monatsgehalt gestrichen wird. Und ich glaube, im Privatsektor wird allgemein mit der aufgrund der Maßnahmen mit einer Lohnreduktion von 5% gerechnet. Das heißt, voll klassisch, Erhöhung des relativen Mehrwerts, also Ausdehnung der Arbeitszeit und halt niedrige Löhne, damit ein höherer Anteil beim Kapital bleibt. Alles sehr, sehr eine klassische Angelegenheit. Ja, und perspektivisch ist einfach so, dass das Jahr 2012 Rambazamba spielen wird. Es gibt einfach viele politische Knackpunkte, die Wahlen in Deutschland, USA, Venezuela. In Italien hätte es welche geben sollen, aber die sind ja abgesagt worden. Frankreich seine Wahlen, genau, richtig im Frühjahr. Und ökonomisch laut, ist die Zahl, von der alle zittern, lautet 275, nämlich 275 Milliarden Euro, was der italienische Staat nächstes Jahr refinanzieren muss an Staatsschuld. Das scheint ein absolutes Ding der Unmöglichkeit zu sein. Also, wir haben von den 400 Milliarden geredet, die nicht einmal vor allem durch die Bundesrepublik garantierten Rettungsfonds fließen sollten, die fließen nicht. Und es werden sich einfach nicht 275 Milliarden für den italienischen Staat auftreiben lassen. Das ist einfach Faktum. Ja, das heißt, da wird es einen Schock nach dem anderen geben und alles, was hier angelegt ist, wird einfach auf die Blüte und auf die Spitze getrieben werden mit allen politischen und sozialen Konsequenzen. Das Jahr 2012 wird einfach ein absolutes wichtiges Jahr werden, wo einfach ein politisch, ökonomisch, sozialer Schock nach dem anderen über die Welt zucken wird. Ich glaube, wir müssen einfach überhaupt nicht mehr darüber spekulieren, was das für den Euro bedeutet oder ob wieder eine Krise kommt. Es ist einfach diese Krise, die beißt einfach, die ist da. Es gibt wirklich keine Nachricht, die hier was anderes anzeigen würde. Diese Krise ist Realität und wir sollten uns hauptsächlich darauf konzentrieren, zu diskutieren, was das für soziale und politische Auswirkungen hat. Also auf die sozialen Prozesse, die hier auf dieser Grundlage dieser ökonomischen Entwicklung stattfinden werden. Wir haben einen recht interessanten Artikel von Alan Woods zu Marx hatte recht. In dem Bericht zitiert einen Historiker. Das finde ich recht interessant. Ich möchte das kurz vorlesen. Ich werde kurz zitieren. Und zwar, ja, da habe ich es nicht. Ja. Wo sich einer fragt, naja, mit was ist das Ganze vergleichbar? Und das ist voll interessant, dieser Historiker, und das wird halt vor allem von diesem Journalisten halt sehr positiv kommentiert, sagt halt, das ist sowas wie 1848, was sich momentan hier so abspielt. Professor Stearns heißt das hier. Und zwar, dass die meisten Revolutionen von 1848 eher haphazardly, wie setzt man das richtig? So spontan, glaube ich, oder? Spontan ausgebrochen sind. Dass sie davon gekennzeichnet waren, dass es kurze, verwirrte Perioden von gesellschaftlichen Forderungen und Demonstrationen gibt, Und die Unsicherheit der Regierungen, was sie darauf tun sollen, diese gesellschaftliche Spannung weiter erhöht hat. Ja, das ist. Das beschreibt eigentlich die Situation in recht vielen Ländern der Welt, wenn man so will. Das beschreibt auf jeden Fall die Situation in Ägypten. Und es ist schon unglaublich, mit welcher Geschwindigkeit halt unsere Perspektiven sich einfach verwirklichen. Also in Ägypten ist einfach so die zweite Revolution, und wenn man da so Reportagen hört, dann habe ich irgendwie so die Bilder im Kopf, die der Trotzki in seinen wunderbaren Geschichten der russischen Revolution, also sowohl der 1917er Revolution als auch der 1905er Revolution. Es ist einfach so, dass hier einfach dieses soziale Element voll zum Vorschein kommt, um das auf den Punkt zu bringen. Also eine Reportage von Ö1, haben sie einen interviewt, und der hat gesagt, naja, diese Leute, die gehen jetzt schon wieder auf die Straße, die machen die ganzen Errungenschaften der Revolution vom Frühjahr kaputt, etc. Und dann stellt sich einer dazu und sagt, glaubt ihm kein Wort, der hat einen Anzug an. Und also ich meine, es bringt sich natürlich voll auf den Punkt, welcher Prozess das hier stattfindet, genauso wie wir es halt gesagt haben. Also diese Spaltung der revolutionären Bewegung entlang von sozialen, entlang der Klassenlinien in der ägyptischen Gesellschaft, und das, die, was hier demonstrieren, sind einfach denen es weniger darum gegangen ist, ob es jetzt Mubarak dort ist oder ob sie irgendeine formelle Demokratie haben oder nicht, sondern die einfach hier die Einkommen, Jobs, Wohnungen, billige Nahrungsmittel irgendwie brauchen zum Leben. Und das wird einfach nicht deliver't, und es wird auch nicht deliver't werden in den nächsten Jahren, und das wird dieser Motor der arabischen Revolution, das wird den Motor der arabischen Revolution halt permanent wieder anwerfen. Und interessant ist, wenn man Ägypten anschaut, dass einfach keine einzige bekannte soziale Kraft, politische Kraft, diese Demonstrationen organisiert oder unterstützt. Also die Muslimbruderschaft sagt ganz klar, geht's harm, bleibt's daheim. Aber die Armen und Entrechteten wollen einfach weiter ihr sozialen Recht durchsetzen. Auch wenn man Venezuela anschaut, passt diese 1848er Beschreibung sehr gut, wobei wir hier natürlich eine sehr intensive Debatte über die Rolle der Arbeiterklasse und Arbeiterdemokratie, Arbeiterkontrolle geführt haben. Aber stellen wir uns einmal die Frage, wie das im kapitalistischen Zentrum ausschaut. Es ist einfach so, dass es heute nicht absurd ist, sich die Frage zu stellen, wie denn die Revolution in Europa ausschauen soll. Ob das völlig adäquat ist, dieser 1848er Vergleich. Und ich würde sagen, nachher ist nicht völlig adäquat, weil zwar alle diese Elemente, die dieser Historiker hier beschreibt, absolut vorhanden sind, aber sie werden einfach in einem entwickelten kapitalistischen Zentrum nicht der entscheidende Faktor in der Gleichung sein. Weil ich glaube, der große Unterschied zu 1848 ist einfach die Existenz einer voll ausgebildeten, also voll entwickelten Arbeiterklasse, als die einfach numerisch und für ihrem spezifischen Gewicht in der Gesellschaft einfach überwältigend groß ist. Und das ist anders zu 1848, und das ist auch anders zu Ägypten und Venezuela. Und diese Arbeiterklasse hat eine gewisse Geschichte, Tradition und Institutionalitäten hervorgebracht, und das wird einfach das entscheidende Kriterium für die europäische Revolution werden. Natürlich werden wir das so sehen. Wir dürfen uns das nicht als mechanische Angelegenheit verstehen. Wir werden sehen, wie unterschiedliche Teile der Klasse und Jugend zu unterschiedlichen Zeiten und Methoden halt versuchen, was zu reißen, sich zu verteidigen, nach vorne zu gehen. Und wir werden auch solche Sachen weitersehen, wie so eine Occupy-Bewegung, wobei, ich meine, ich habe das kam jetzt fast schon als entschwundenes Vögel irgendwie bezeichnen, aber diese Vögel werden zurückkommen und vielleicht dann sogar in größeren Schwärmen. Es wird einfach so sein, wenn man die europäischen Länder anschaut, dass einfach im Zuge dieser ungleichzeitmäßigen Mobilisierung und Methoden von unterschiedlichen Schichten der Arbeiterklasse, der Jugend und auch des Kleinbürgertums, wird einfach alles Richtung der klassischen gesellschaftlichen Arena drängen. Und hier wird irgendwie dann die Final Battle ausgefochten. Und diese gesellschaftliche Arena, wo dieser Konflikt Kapitalklasse entschieden wird, wo der Daumen rauf oder runter geht, sahen eben diese Strukturen, die die Arbeiterklasse hervorgebracht hat, in ihrer Geschichte, in ihrer Tradition. Es sind ihre traditionellen Organisationen, die Gewerkschaften und Parteien. Das ist das zentrale Konfliktfeld, auf das das Ganze zusteuert. Das kann man in Europa schon ganz klar sehen. Wir haben letztes Mal über Griechenland geredet. Wie soll ich sagen, diese Verbindung zwischen dieser empörten Bewegung und der Arbeiterklasse. Und wenn man heute Griechenland einfach anschaut, es ist ein klassischer Klassenkampf, der mit den traditionellen Organisationen geführt wird, wo diese ganzen Formen dieser spontanen Bewegung des Frühjahrs einfach null Rolle mehr spielen. Das sind ein paar versiffte Anarchos irgendwie am Syntagmaplatz. Und die wahre Auseinandersetzung findet einfach statt in der Barmer, in der QQE, dadurch, dass die PSOE zerbröselt in alle Richtungen. Das ist einfach das zentrale Konfliktfeld und das muss es einfach sein. Und das ist hier einfach klar sichtbar. Das sieht man in Portugal mit dem Generalstreik, Italien, werde ich später vielleicht noch ein paar Worte finden. Ich hoffe, der Gernot sagt da was dazu. Es ist einfach klar, hier gruppiert sich hier die gesellschaftliche Auseinandersetzung rund um den Kampf um die FIOM und den Kollektivvertrag der Metallarbeiter. Nur zur Erinnerung, ja, ich habe die letzte Zeit so viel über Perspektiven geredet, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Treffen noch gesagt habe, aber wieso, dass diese Occupy-Bewegung in Österreich nicht so eine Rolle gespielt hat, kann man, glaube ich, zwei Bedingungen nennen. Das eine ist einfach sozial. Also es ist einfach so, dass der österreichische Kapitalismus einfach stabiler war, also stabilere, ja, stabiler war wie der Peripherie-Kapitalismus in Europa. Es ist einfach so, dass in Österreich keine Jugendarbeitslosigkeit von 50% wie in Spanien oder 40% wie in Italien oder 30% in Griechenland gibt. Bei uns ist die Jugendarbeitslosigkeit bei 7%. Es macht einfach einen totalen Unterschied. Und wenn man in Österreich eine Lehrstelle ergattert hat und eine Ausbildung hat und das Studium abschließen kann, dann ist man vielleicht ein paar Monate arbeitslos, aber man kommt im Arbeitsmarkt unter. Und das ist einfach nicht mehr der Fall. Es ist einfach in den peripheren Ländern, dort ist es einfach so, dass eine ganze Generation ausgespuckt worden ist vom Akkumulationsregime, das dort herrscht, und die einfach nirgendwo unterkommen und nur Jobs machen, den Eltern irgendwie auf dem Sofa liegen und einfach nichts zu tun haben in dieser Gesellschaft. Und die sind natürlich. Die können irgendwie sich kaum anders artikulieren als in diesen spontanen Massendemos. Die haben keine Erfahrung der organisierten Arbeiterklasse gemacht, etc. Und darum ist es in diesen Ländern diese Occupy-Bewegung irgendwie so wichtig gewesen und so ein wichtiger Impulsgeber, weil sich hier wirklich die Marginalisierten, also die Individualisierten, die Ausgespuckten, quasi formiert haben. Und die gibt es in Österreich. Und das Zweite ist ein politischer Faktor, dass man einfach klar sagen kann, dass in Österreich diese Uni-Bewegung, wann war das 2009, oder? Herbst, Winter 2009, hier hat einfach eine ganze Schicht an Aktivisten Erfahrungen gemacht, dass es nichts bringt, außer dass du dich selbst kaputt machst, wenn du nicht entscheidest, ob du eine soziale Bewegung bist oder ein Freiraum. Dass du also hier und jetzt deine Entfremdung aufhebst im besetzten Hörsaal. Und diese Occupy-Bewegung hat ja weltweit ja auch starke Züge vor dem, ja, dass man sich die Plätze nimmt und dass man sich in die Gesellschaft irgendwie hineinreklamiert, etc. Ja. Ja, das hat man halt probiert in diesen Hörsälen und gleichzeitig hat man ein paar politische Forderungen gestellt und man hat nicht gewusst, was jetzt irgendwie das Zentrale ist und daran ist das Ganze gescheitert und ich glaube, das haben viele so verarbeitet, auch wenn sie irgendwie keine positive Antwort darauf gefunden haben, wie man es anders machen sollte, aber denen ist irgendwie klar, dass man sowas irgendwie nicht mehr machen soll. Okay. Ja, aber zurück zu diesem zentralen Kraftfeld, wo einfach Wohl und Weh der europäischen Revolution und in Wirklichkeit der Menschheit an sich entschieden wird, dieser Konflikt zwischen Kapital und Arbeit. Wenn man sich das anschaut, die Schuldenbremse kommt ja auch nach Österreich geliefert worden. Also ist dann sich irgendwie recht schwer, damit das einzubauen. Ich meine, der Bucher hat irgendwie seinen zweiten Frühling irgendwie. Und ist froh, dass er irgendwann einmal wieder eine Rolle spielt in der österreichischen Politik. Er nützt es weidlich aus. Stellt Bedingungen, die sogar in der ÖVP schwer durchzusetzen sind und in der SPÖ schon gar nicht durchzusetzen sind. Die FPÖ hat sich völlig verabschiedet von diesem Projekt einer Euro-Rettung. Also die sind einfach also mit diesem Henkel, mit diesem Ex-Chef der deutschen Industrie, die vertreten den Teil der Bourgeoisie, die sagen, also aus dem ganzen Schaß und kein Cent mehr für dieses Europa. Ja, und dann sind die Grünen, die Vermögenssteuer wollen und so, ja, und dann meldet sich sogar der Arbeitnehmerflügel zu Wort. Aber das Entscheidende ist wirklich das, was der FSG zu dem sagt. Das ist das entscheidende Kriterium und alles andere ist parlamentarischer Firlefanz. Ja. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant, was sich hier in Österreich und in der organisierten Arbeiterbewegung stattfindet. Weil ich glaube, das hat nicht einmal der Faymann erwartet, irgendwie wie die Reaktion in der Partei, in Gewerkschaftsflügen auf diese Sache war, wo er sich so sicher war, dass das irgendwie innerhalb von wenigen Stunden durchs Parlament durchgewinkt werden kann. Wenn man sich die Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung anschaut, ja, was sind da die wichtigen Daten, ja, vom 20. Jahrhundert? Das ist wahrscheinlich der Jännerstreik 1918, die Novemberrevolution und die Rätebewegung, also 1918 bis 1920. Dann also der Justizpalastbrand, also der Aufstand der Wiener Arbeiter 1927, im Juli gegen die Urteile von Schattendorf und 1934. Der Februarkampf. Das sind natürlich die Knotenpunkte oder also die Schlaglichter entlang, man der die Geschichte der österreichischen Arbeiterbewegung erzählt. Ja. Und was haben alle diese Punkte gemeinsam? Oder was kennzeichnet die aus? Es sind einfach nur die Knotenpunkte, wo es der Arbeiterbewegung gelungen ist, die Macht der Bourgeoisie ausgedrückt durch die Bürokratie in der Arbeiterbewegung zu durchbrechen. Auf das läuft schlussendlich jede gesellschaftliche Frage hinaus. Ich habe auf der Krilit mit einem alten Genossen geredet, der 92. 92, Schutzbündler, hat 1934 mit der Sozialdemokratie gebrochen. Er hat gefragt, was er denn getan hat. Dann hat er gesagt, ja, wir sind am 12. Februar, da bin ich ins Sektionslokal und da waren wir in Bereitschaft. Und da waren wir in Bereitschaft und die Waffen sind gekommen. Und die Waffen sind gekommen. Und die Waffen sind gekommen. Und um 8 bin ich nach Hause gegangen und zur KP. Das ist einfach die entscheidende Frage, versteht's aber? Wir sind da in der Nähe vom Hotel Schiff, ums Eck vom Hotel Schiff. Was ist der Unterschied vom Hotel Schiff Und der Rest vorstellt, dass in der Linzer Sozialdemokratie es gelungen ist, dass es zu spät, aber dennoch gelungen ist, die Macht der Bürokratie zu brechen. Und diesem Schutzbündler in Wien ist nicht gelungen. Und wie viele Schutzbündler haben kämpft 1934? 3, 4, 5.000 vielleicht, wahrscheinlich sogar weniger. Aber 100.000 sind in den Sektionslokalen gesessen und haben die Waffen nicht gekriegt. Wieso? Weil sie nicht rechtzeitig einfach die Macht der Bourgeoisie vermittels der bürokratischen Kontrolle der Arbeiterbewegung durchbrochen haben. Weil sie das nicht kapiert haben oder weil ihnen das nicht wichtig war. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, gerade für die österreichische Arbeiterbewegung ist das einfach die zentrale Kategorie. Das ist das, was Lenin meint, wenn er sagt, die Krise der Menschheit ist die Krise der Führung der Arbeiterbewegung. Und Mauthausen wäre heute ganz ein normaler Ort im Mühlviertel, wenn die Arbeiter diese Waffen gehabt hätten, wenn sie die Bourgeoisie überwinden hätten können, und zwar in ihrer Organisation. Das ist der zentrale Knackpunkt. Das wird die zentrale Frage sein, die die Europäische Revolution bestimmt. Wenn man sich das konkret anschaut in Österreich oder international, gesagt, es ist unglaublich, wie dieses Pendel nach rechts geht und nach rechts geht und nach rechts geht, der Führung der Arbeiterbewegung. Ja? Wo viele schon auf Schlüsse gekommen sind, wie es handelt sich um ein verbürgerlichtes, das habe ich auch immer und so weiter und so fort. Ja, und ich glaube, ja, aber ich glaube, dass diese Pendelbewegung gestoppt ist. Und dass die Gegenbewegung schon hier ist. Und ich werd ein paar Sachen dazu sagen. Ein paar Indizien, die das irgendwie festhalten. Aber zuerst möchte ich konkret nochmal zu diesem Konflikt nun um die Schuldenbremse gehen, sozusagen. Und ich finde das ja natürlich recht interessant. Also diese Schuldenbremse bewerten. Ich meine, die Ausgangslage ist einfach so: Die Budgetkrise, die es in Österreich gibt, die konstatiert wird, ist die Folge der Finanzkrise von 2008 und 2009. Und für uns ist irgendwie klar, dass die Arbeitnehmer weder für den Anstieg der Staatsschulden noch für die Krise verantwortlich sind. Aber genau das wird indirekt durch diese Schuldenbremse suggeriert. Als ob die Staatsverschuldung ein Problem von unverantwortlicher Budgetpolitik wäre. Aber das ist nicht der Fall. Es ist einfach so, dass die Finanz- und Wirtschaftskrisen der letzten Jahre haben einfach diese Schulden gesteigert ins unerträgliche Ausmaß. Die Konjunktur- und Bankenpakete und der Fall von den Staatseinnahmen während der Krise haben quasi dieses Schuldenniveau hinaufgetrieben. Vor der Krise sind die Schulden nicht gestiegen. Es kam sogar zu einer Verringerung der Staatsverschuldung in der gesamten Eurozone. Und zwar, also zu Beginn des Euros lag die Staatsverschuldung in der Eurozone über 72,8%. Dings beim Ausbruch der Finanzkrise über 66,1%, also es ist um 4% runtergedruckt worden. Und seither ist sie gewachsen. Also mindestens 10%, in den meisten Ländern 20%, in den Fällen wie Irland sogar ist sie vervierfacht worden. Und zwar seit Ausbruch der Finanzkrise. Das heißt, die hohen Staatsschulden sind eine direkte Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise, weil irgendwie hier hohe Kosten zur Bankenrettung gebraucht worden sind, umfangreiche konjunkturelle bedingte Ausfälle an Steuer- und Beitragseinnahmen bewirkt wurden. Und kostspielige antizyklische Finanzpolitik gemacht worden ist. Während der Finanzkrise haben die Menschen mit hohem Einkommen und Vermögen vom staatlichen Schutz mehr profitiert als kleine Einkommensbezieher. Das heißt, man kann irgendwie ganz klar festhalten, dass die Staaten nicht wegen ausgeweiteter Sozialausgaben in der Krise sind oder weil die Arbeitnehmer über ihre Verhältnisse gelebt haben, sondern weil die Finanzkrise viel Geld gekostet hat. Dazu kommt speziell in Österreich, dass die internationalen Finanzmärkte weniger durch die Staatsschulden von Österreich beunruhigt sind als durch das Exposure zu den osteuropäischen Banken. Würdest du der Analyse zustimmen? Ja, was sagst du? Okay. Ich weiß nicht, ob das Schmäh jetzt funktioniert. Es ist vom ÖGB-Präsidium, ich habe das mal vorgelesen. Es ist irgendwie die Analyse vom ÖGB-Präsidium und es ist interessant, das ist einfach nur auf der Homepage abrufbar. Also die volkswirtschaftliche Abteilung hat hier irgendwie nicht schlecht gearbeitet. Der Schluss daraus ist, dass sie der Schuldenbremse skeptisch bis ablehnend gegenüberstehen. Und ich habe das schon mitgekriegt vom Flo, dass einige Gewerkschaftsfunktionäre, die sind voll Hass, weil man kann nicht sowas analysieren und dann skeptisch bis ablehnen, sondern man muss offen ablehnen. Irgendwie. Aber in Wirklichkeit ist es so, ja, dass das wirklich ein Waschel ins Gesicht ist von der SPÖ, so ein Papier. Das ist einfach, wie oft hat es das bitte gegeben in der Zweiten Republik, dass der ÖGB und das FSG-Präsidium innerhalb von Stunden offen auftritt gegen einen sozialdemokratischen Bundeskanzler und sagt, so geht das nicht. Ohne Schmäh. Das gibt es ganz, ganz selten in der österreichischen Geschichte. Und zwar in aller Öffentlichkeit, nicht irgendwie vermittelt, nicht irgendwo beim Café oder irgendwas. Die hauen das denen einfach um den Tisch. Versteht ihr, was ich meine? Der Hundstaufer war dort. Er hat auf immer die Rettung gespielt. Dann haben sie nachher interviewt und haben gesagt, ja, also abgestimmt worden ist nicht. Und also eine ganz so deutliche Ablehnung habe ich nicht gehört. Sag ich, ja, wann ist denn schon mal irgendwann einmal abgestimmt worden in irgendeinem Gremium der österreichischen Arbeit während der letzten 50 Jahre? Ha? Das war doch so, ich meine, der muss sich ja die Zunge verknotet haben, wo er das dem Journalisten gesagt hat. Na, versteht ihr, was ich meine? Und die Förderl Schmidt hat zum Freitag im Standard ziemlich deutlich geschrieben irgendwie, wenn der Feimann irgendwie sich da spürt, dann ist der so schnell verjagt von der FSG, genauso wie der Gusenbauer mit kalten Fetzen. Es ist einfach so. Das ist die Macht der österreichischen Arbeiterbewegung, die hier da ist. Und dieser Feimann, der ist wirklich nur ancien regime, ein verkommener, bürgerlicher, grauslicher Leute, das ist seine eigene Realität schafft, ja. Richtig, das ist wie Kaisers neue Kleider, man, der kauft sich seine Fans, ich meine, der hat keine Ahnung, der hat, na, Entschuldigung, in der Löbelstraße wird gerade umgebaut, ja, da werden sie in Urgesteine der Partei ausgekaut worden, unter anderem der Buchinger Clan, ja, der für so diese Schnittstelle Löbelstraße, lokale Parteiorganisation, die haben es ausgeführt, neun Leute eingestellt, um den Webauftritt von dieser Moralblase irgendwie zu organisieren. Versteht sie mal? Aber der kann, das wird ihm nichts nützen, okay? Weil das ist ein Luftballon, ja? Aber die Hand, in der Hand liegt der von dem FSG und wenn es denen jetzt blöd ist, dann lassen es einfach los und die lassen den in der Atmosphäre. So wird es irgendwie sein. So wird es sein. Und diese Szenarien, die sind recht nah. Die sind recht nah. Es ist möglich, dass alles das schon nächstes Jahr passiert. Aber es ist klar, es ist offen angelegt. Ja? Und wir müssen aufpassen, wie wir argumentieren. Gerade in der Gewerkschaft. Es ist einfach nicht mehr so, dass hier die gute Basis und der böse Apparat ist. Dieser Apparat hat Cracks bekommen. Diese Stimmung, die in der österreichischen Arbeiterbewegung herrscht, hat sich Wege gebahnt. Das kommt unter anderem in diesem Papier zum Ausdruck, aber auch in jeder einzelnen Personalentscheidung, was sie in der Gewerkschaft in den letzten Wochen und Monaten gegeben hat. Als der Wimmer Vorsitzender geworden ist von der ProG, hat Gernot was gesagt, das ist so wie der, wie heißt er? In der Firma? Ha?
Rinaldini.
Wieder Rinaldini. Wann ist der gekommen? 2000, oder? Anfang 2000. Das heißt, es ist ein Kerl, der einfach checkt, der checkt hat, die Gewerkschaft muss ein bisschen anders, muss anders agieren. Ja? Und ich meine, dieser Metallerstreik, der war geplant. Das war so. Das heißt, sie haben die gewusst. Die haben gewusst, das Interview ist eben Funke. Er hat gesagt, wieso hat es den Streik gegeben? Naja, weil die haben das machen müssen, um Dampf abzulassen. Richtig, ja. Und in der Gewerkschaft hat sich das geäußert darin, wir verlieren permanent Mitglieder. Ja. Und der hat halt, und dann haben sie gestreikt und ich glaube, allein in Oberösterreich haben sie 2000 Gewerkschaftsmitglieder gewonnen.
Tausend.
Ha?
Tausend.
Ich glaube, ja, ich habe mehr, ich hab verschiedene Zahlen gehört, aber es geht nicht mit, es muss in Österreich heute mit Tausenden gehen. Ja. Und die haben jetzt einfach mal um die schauen müssen, um ihren Leuten zu sagen, aber das ist von beiden Seiten gibt es unterschiedliche Sichtweisen drauf, aber das Interessante ist, dass das Resultat den beiden entspricht und dass sich das befeuert gegenseitig. Versteht ihr, was ich meine? Die jüngste Personalentscheidung von der WIDA, dass der Hebenstreit Gewerkschaftsvorsitzende. Erstens einmal interessant, dass der Haberzettel geht. Ja? Wenn man wirklich, wenn man den kennt, was das für ein machtbewusster Kerl ist, ja, dass er sich seinen Altersteil da in der Wohnbaugenossenschaft zurückzieht. Und was ist der Haberzettel für einen? Der hat alles Mögliche geschildert, weil er hat einen 72-stündigen Streik geführt. Und gleichzeitig ist er für das ganze Desaster natürlich verantwortlich, was halt in der ÖBB herrscht. Und es ist interessant, auch bei der Krilit, also ein zentraler Funktionär, der sehr nahe irgendwie beim Haberzettel war, hat gesagt, ja, das wird jetzt echt Orge irgendwie über Reisen, es wird immer schwieriger, Gewerkschaftsarbeit, wenn man in der Haberzettel geht, dann wird es uns wahrscheinlich aufschmeißen. Das hat er 10 Tage gesagt. Und okay, und wer ist jetzt einstimmig gewählt worden zur Betriebsratsvorsitzende? Der Hebenstreit. Wisst ihr, was der für Geschichte hat? Kennst du den? Das war derjenige, wo dem Haberzettel den Arbeitskampfdefaktor aufzwungen hat 2003 mit dem Überstundenboykott bei den Wiener S-Bahnen im Herbst 2003. Das war derjenige, wo die FSG-Fraktion in offener Kampfabstimmung gegen die Führung der FSG gezwungen hat, dass der Neugebauer nicht mehr im ÖGB-Präsidium ist im Jahr 2007, weil er gesagt hat, wir können nicht den Verräter irgendwie den personifizierten Verräter unserer Interessen können wir nicht ins Präsidium nehmen. Und der ist jetzt Vorsitz, der ist jung, der ist ein paar Jahre älter wie ich. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Ist ein leibender Kerl, ich habe seine Telefonnummer, vielleicht rufe ich ihn mal. Ja, und das war der jetzt, was bei der Rail Cargo und so, bei dieser, das war derjenige, wo den Widerstand. Du kannst mit jedem Eisenbahner reden, wenn du mit dem Eisenbahner geredet hast. In den letzten Monaten, hey, ich brauche irgendwelche Infos oder hilf mir oder wie schaut es aus? Jeder hat da die Nummer vom Hebenstreit gegeben. Das sind einfach Veränderungen, das ist was Neues. Man sagt, hier bahnt sich die Geschichte einen Weg. Hier kommt eine neue Schicht von Leuten her. Mit vielen Beschränkungen, die sie irgendwie gleich haben mit ihren Vorgängern oder so. Versteht ihr, was ich meine? Aber hier tut sich was. Hier tut sich was. Hier hat sich die Geschichte einen Weg geebnet. Ja. Und das. Irgendwo wollte ich das mit Martin unterbringen. Das heißt, du wirst selber dazu reden. Weil sich genau das. Ich glaube, du kannst es genauso beschreiben, wie das hier in Oberösterreich natürlich gelaufen ist mit diesem geplanten Lohnabschnitt. Genau da zeigt sich diese Mechanik auch. Und wir haben absolut recht gehabt letztes Mal. Es ist einfach das, was sich jetzt in Oberösterreich entwickelt und die ganzen Konflikte, was sich sonst so abzeichnet haben, sich nicht völlig entwickeln haben können oder so, aber die auf einmal aufgepoppt sind oder so, wären ohne diesen Metallstreik einfach nicht denkbar gewesen. Dieser Metallstreik war eine Zäsur. Hier ist eine Pandoras Büchse geöffnet worden. Und wir sind hier nur erst am Anfang. Und ich muss zum Schluss kommen. Wir müssen hier was präzisieren. Diese Einschätzung der Jugend, ja, die haben gesagt, wie sollen wir politisch arbeiten? Ich habe gesagt, wir müssen einerseits orientieren auf die radikalisierten Jugendlichen, aber immer einen Fuß drinnen haben wir in den Traditionellen, weil da werden sich wichtige Sachen abspielen. Und auch diese Dichotomie müssen wir zerschlagen mit einem Hammer. Die stimmt so nicht mehr. Weil alle unsere Erfahrungen der letzten Wochen und Monate politischer Arbeit ist einfach so, dass die besten Teile der radikalen Jugend sind organisiert. Die sind in der SE, im VSSDÖ, in der Gewerkschaftsjugend, in der AKS sogar, über. Na wirklich, es ist so. Es ist so. Es ist ident. Die radikale Jugend, ja,
ist nicht mehr der Jugend der traditionellen Organisationen entgegengestellt, sondern die ist am dichtesten zu finden in diesen Organisationen. Und das Einzige, was wir hier schaffen müssen, ist, das Gehör zu kriegen von denen und deren mentale Blockade, dass wir böse sind, irgendwie zu durchbrechen. Sobald das erschüttert ist, ja, sobald man ihnen dieses Brett runtergerissen hat, das ist immer irgendwie das Erste, was man lernt in diesen Organisationen, dass man mit den Verrückten nicht redet. Aber das Problem ist, die Verrückten haben Recht. Die haben seit 10 Jahren Recht und sie haben jeden Tag Rechter. Und diese Bretter werden runtergerissen werden. Und das ist einfach mega geil. Versteht ihr? Weil es wird so, es ist so, es ist noch nicht ganz so weit. Es ist noch nicht ganz so weit, aber es ist schon so ähnlich wie in der Schweizer Jusos. Dort ist es noch viel besser, weil die Jusos auch objektiv in der Gesellschaft einfach die linke Jugendorganisation ist, die nach links irgendwie drängt. Und wir gehen da mit, wir spitzen das zu und es ist einfach, hier geht alles in einem Faden. So weit sind wir in Österreich noch nicht. Aber es wird so kommen, das garantiere ich euch. Es wird so kommen und dass du uns gegen diese Leute, diese Genossen aus diesen Organisationen kontaktiert haben, mit uns diskutiert haben, das ist irgendwie das Vögelchen, was das Ganze vorbereitet. Und noch cooler ist es in Italien, wo es nämlich so ist irgendwie, dass das mit der FIOM, ja? Wie viel Prozent haben die Genossen gekriegt bei der Betriebsrätekonferenz?
20%?
20%. 1000 von 1000 Betriebsräte, oder? Einbracht, unterschrieben von. Wir haben diese Perspektive, dass Trinaldine entweder wichtig. Trinaldine, es ist immer schwierig in Prognosen bezüglich Personen. Trinaldine hat ein bisschen Schiss gekriegt, glaube ich, oder? Der spielt nicht die positive Rolle, was wir uns letzten Sommer erwartet hätten. Aber es ist doch schon interessant, ja? Es ist doch schon interessant, dass es unseren Genossen Metallarbeitern gelingt, in Italien auf einer nationalen Betriebsrätekonferenz für unsere politische Position 20% zu kriegen. Das sagt was, oder? Na?
Schon,
oder? Drückt was aus, oder? Und dass man jetzt, dass die Genossinnen und von falschen Mantelle jetzt 20% kriegen, also Refundationen, das sagt auch was. Weil letztes Mal waren es glaube ich 5,04. Dass wir unseren Stimmanteil vervierfacht haben innerhalb von zwei Jahren, das sagt doch was. Es sind 2200 Stimmen für ein Programm, das einfach das wissenschaftliche Programm für die italienische Arbeiterklasse ist, die nur einen zentralen Gedanken hat. Rompere con la borghesia, stimmt's? Mit der Bourgeoisie brechen. Das ist irgendwie der Slogan. Und das unterstützen 2200 Leute. Und ich sag's euch, wenn es uns gelingt, in den nächsten 18 bis 24 Monaten diese 2200 Stimmen zu organisieren, dann ist das die Grundlage dafür, dass die Situation in Italien grundlegend transformiert ist. Wenn man die 2200 Leute, ja, die nicht isoliert sind, wie wir bei der FIOM-Betriebsrätekonferenz gesehen haben, sondern schon jetzt, wo jetzt schon die Avantgarde-Arbeiterbewegung mit denen stimmt und mit der Bürokratie bricht, sprich mit der Bourgeoisie bricht. Wenn man die organisieren kann, wenn man die in die Arena führen kann, dann kann sie nicht nur die Situation in Italien transformieren, sondern kann sie in ganz Europa transformieren und unsere Aufgabe ist nur noch die Grenze zu öffnen für die Rote Armee. Ohne Schmäh. Weil es ist nämlich so, dass es, wisst ihr, es ist wirklich schwierig. Individuen, Menschen sind wirklich schwierig. Ich glaube, das hat jemand gesagt, Parteiaufbau wäre eine einfache Angelegenheit, wenn es halt um Menschen gehen würde. Aber Faktum ist, wenn wir nicht über ABO drüber reden und so. Ja, ist so. Auch das lässt sich empirisch darstellen, diese Schwierigkeit. Aber wenn es Unterschiede gibt. Also, ein Genosse hat dem Mann gesagt: Ja, ich glaube, wir sind einfach schon viel zu spät. Ich weiß nicht, ob das noch irgendwas bringt und so. Ja, ja und es stimmt, weil es ist nicht die unintelligenteste Überlegung. Es ist nämlich wirklich so, dass die nächsten 10 Jahre entscheidend werden für das Schicksal der Menschheit im 21. Jahrhundert und darüber hinaus. Die nächsten 10, wirklich 10 Jahre. Es ist nicht morgen, es ist nicht die nächsten Monate. Es ist einfach so, eine Klasse kann die andere nicht am Boden hauen, aber die Bürgerlichen können sich wirtschaftlich nicht stabilisieren. Und es muss in diesen Kämpfen und Erfahrungen dieses Instrument geschmiedet werden. Ja? Und ich bin absolut davon überzeugt, dass es eine große Möglichkeit gibt, dass das rund um unsere Organisation sich kondensiert. Und man darf das nicht mechanisch verstehen. Man darf das nicht mechanisch verstehen. Wir reden von einer Perspektive von einem Jahrzehnt und vielleicht sogar darüber hinaus. Überlegt euch mal, wo die Bolschewiki 1907 waren. Der Lenin hat sich irgendwie auseinandersetzen müssen, wenn der Bogdanov angefangen hat, von Marsmenschen irgendwie zu reden. Versteht ihr, was ich meine? Das war 10 Jahre irgendwie vor der Machtübernahme. Versteht, das ist der Aufbau einer revolutionären Organisation ist irgendwie kein Addieren, das ist irgendwie kein Lego-Baukasten irgendwie. Es geht einfach um die Dialektik irgendwie für uns, aber wir müssen irgendwie schauen, dass wir präzise argumentieren, in Diskussion bleiben und dann echt mit offenem Visier. Ich meine, wir haben echt nichts mehr zu verlieren und die Arbeiterklasse auch nicht. Und den Weg müssen wir gehen.